Es sah aus wie das, wovon sie immer geträumt hatte. Ein Leben wie ein ewiges Sommerfest. Ein Zuhause, in dem das Feuer unterm großen alten Herd nie ausgeht, wo immerzu gekocht und gebacken wird, wo einem Kinder und Katzen um die Beine streichen. Ein Leben mit weißen Tischdecken und Kerzen und Girlanden, mit Musik und Freunden. Jette kommt auf den Mühlenhof und erlebt dort ein Paradies, so sieht es aus. Sommerdreieck, so heißt der Debütroman von Franziska Hauser. Und mit ihrem Debüt hat die Autorin auf der Lit Cologne, dem Lesefest in Köln, den Debütpreis gewonnen, den sogenannten Silberschweinpreis. Franziska Hauser, sie ist Autorin und auch Fotografin, ist bei uns im Studio. Guten Tag und herzlichen Glückwunsch zum Silberschweinpreis.
Dankeschön.
Der Mühlenhof, das ist eine Kommune, was ist das, ein Traumort, ein Paradies, Entwurf eines Paradieses?
Ja, das ist ein Ort, von denen es mehrere gibt, die sich auch nicht Kommune nennen. Also sind einfach Orte, an denen Menschen sich so ein Refugium gebildet haben, um ihre Kinder da groß werden zu lassen, in so einem paradiesischen Ort auf dem Land. Und davon kenne ich viele, so um Berlin rum in Brandenburg, die sich solche Orte gesucht haben, die es auch schon über viele Jahrzehnte gibt. Also die Ältesten, die da immer hinkommen, sind jetzt so Ende 70. Haben schon viele Kinder groß werden sehen da.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert, aber es gibt natürlich auch immer Zerwürfnisse und schlimme Phasen und gruselige Seiten unter allem und so. Aber
dieser Mühlenhof, da ist einmal davon die Rede, ist so eine Art heiliger Ort, ist das so? Ein heiliger Ort?
Ja, das ist halt ein Ort, an dem manchmal einfach alles stimmt, an dem es einfach schön ist und ruhig ist und also alles ist perfekt, es ist einfach ein Paradies.
Heilig im Sinn von heile, wo alles genau ganz ist, wo das Leben auch mal ganz ist. Im Mittelpunkt steht der Bildhauer in Ihrem Roman. Der hat jetzt keinen Namen, der wird immer nur der Bildhauer genannt. Wer ist das?
Naja, es ist seltsam, dass immer nach dem gefragt wird. Na, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil steht eigentlich nur für dieses Paradies. Der wird eigentlich erst am Ende ein Mensch, als man merkt, dass doch nicht alles so an ihm abprallt und vorbeigeht, wie man immer denkt, dass ihm diese Frauen doch wichtig sind und er doch Schwierigkeiten hat, damit klarzukommen.
Ich frage danach, wer ist das, der Bildhauer? Weil er steht insofern im Mittelpunkt, als dass er für verschiedene Frauen so eine Art Magnet zu sein scheint, oder?
Ja, ich glaube, das kann nicht jeder nachvollziehen vielleicht, aber es gibt ja Frauen, die sind einfach total hingerissen, wenn zum Beispiel jemand Gitarre spielt. Da kann man nicht anders. Und dann gibt es eben so Männer, die einfach klug sind oder einfach Künstler sind und sowas ausstrahlen, was anziehend ist. Das ist ja jetzt nicht für jeden anziehend, aber diese Künstlerkreise, meine Freundinnen, die ich so kenne, die sagen, ja, so ein wilder Typ, ja, das kann ich nachvollziehen und da stehe ich auch total drauf.
Auf jeden Fall, er ist anziehend für Nele, Jessi, Magda, Elena, die Frauen in ihrem Buch und die Erzählerin natürlich, die kommt auch noch dazu. Nele, das ist die Ehefrau vom Bildhauer, das ist im Grunde die, die zuerst da ist. Das schien mir seltsam. Die scheint ja irgendwie auch gar nicht eifersüchtig auf die anderen Frauen zu sein, oder?
Nee, also das ist eine Geschichte, die tatsächlich mir selbst passiert ist, weil ja die anderen Sachen, die da drin passieren, nicht wirklich auf mein Leben zurückzuführen sind. Aber das war auch was, was ich unbedingt aufschreiben musste, weil es ist, glaube ich, ein Glücksfall. Manchmal klappt sowas einfach, dass da keine Eifersucht ist und so eine Dreiecksbeziehung funktioniert. Das geht einfach manchmal, wenn sich alle darauf einlassen. Und ist ein großes Geschenk.
Kann man Liebe teilen?
Na klar.
Und will man bei der Liebe nicht immer alles haben?
Wird ja mehr, wenn man sie teilt. Das ist ja wie mit den Zellen.
Das ist schon sehr spannend in diesem Buch, das ja auch mit vielen Konventionen bricht. Es geht natürlich da auch um Freiheit, um Liebe. Was heißt denn Freiheit? Was bedeutet das für die Menschen, die auf dem Mühlenhof leben?
Für diese Frauen hat es auch mit der Herkunft zu tun, die ja alle in der DDR groß geworden sind, wo es eine ganz andere Freiheit gab, weil die Lebenswege nicht vorgegeben waren. Es war egal, ob man viel Geld verdient oder nicht, weil es gab eh nichts zu kaufen. Es war auch nicht so wichtig, dass man mit dem Mann, mit dem man Kinder hat, zusammenbleibt, weil man musste eher aufpassen, dass der Staat die Fürsorge nicht komplett übernimmt. Da hatten die Frauen ein Selbstbewusstsein, was einfach ein völlig anderes ist als das, was man jetzt so kennt, wo man so gezwungen ist, bestimmte Dinge zu erreichen. Und das mussten die nicht. Und deshalb haben die einfach so eine Grenzenlosigkeit, wo sie ihre eigenen Grenzen suchen müssen und die schwer finden und damit Probleme haben.
Muss ich jetzt doch nochmal nachfragen. Also diese Biografien der Frauen im Osten, die sich von den Frauen im Westen dann unterscheiden.
Genau.
Die Lebenswege vorgegeben, also da gab es erstmal wenig Freiraum, aber im Persönlichen dann doch viele Möglichkeiten. Viel früher haben zum Beispiel die Frauen im Osten Kinder gekriegt als im Westen.
Ja, und dazu gehöre ich ja auch noch zu dieser Generation. Also meine Freundinnen haben alle mit Anfang 20 Kinder bekommen. Und die, die nur 2 Jahre jünger sind als ich, haben schon 5 Jahre später angefangen. Die haben schon gemerkt, dass es nicht mehr so geht.
Aber es war trotzdem mutig.
Irgendwie trotzdem. Ich weiß nicht, ob das mutig war, da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Das ist es vielleicht. Vielleicht denken die Frauen und Männer natürlich auch viel zu sehr darüber nach.
Genau. Im Osten musste man darüber nicht nachdenken. Das war klar, dass man
frühe Kinder kriegt.
Ja.
Warum?
Naja, es gab nicht so sehr viele Abenteuer in der DDR. Das Kinderkriegen und Familiengründen war schon ein Abenteuer. Es war einfach ein ganz großer Wunsch. Ich wollte das unbedingt. Ich dachte, ich weiß dann, was ich sonst noch so will auf der Welt.
Naja, aber wenn Sie so früh ein Kind kriegen, schränkt es dann ja vielleicht auch die Freiheit und andere Dinge
ja,
ein, die Sie machen können.
Ja, aber davon bin ich eben nicht ausgegangen. Also ich bin absolut nicht davon ausgegangen, dass mich das in irgendeiner Weise einschränkt, weil so war es im Osten nicht. Man war nicht eingeschränkt. Unsere Mütter waren nicht eingeschränkt dadurch, dass sie Kinder hatten. Man wurde eher komisch angeguckt, wenn man keine Kinder hatte mit Mitte 20. Und das kann man sich jetzt absolut nicht mehr vorstellen, aber es war so.
Und wie würden Sie im Nachhinein sagen, hat es Sie dann eingeschränkt?
Ja, es hat mich bestimmt eingeschränkt, aber ich kann es im Nachhinein nicht als Nachteil empfinden. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwas verpasst habe, was ich hätte machen wollen oder machen müssen.
Es ist ja auch nicht bei dem einen Kind geblieben, Sie haben inzwischen
genau,
zwei Kinder.
Zwei.
Freiheit, darüber haben wir gesprochen, darum geht es in Ihrem Buch. Es geht natürlich aber auch immer wieder um Liebe. Und natürlich um die große, alles entscheidende Frage, wie unfrei Liebe macht, denn Liebe ist auch Hingabe, Selbstaufgabe, Liebe ist Abhängigkeit, also das Gegenteil von Freiheit. Ihren Roman könnte man ja auch so lesen, dass es eine Geschichte der Abhängigkeiten ist, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Geschichte der Abhängigkeiten, klar, ja. Es gibt da viele Formen, finanzielle Abhängigkeit, soziale, emotionale, sexuelle und es geht um alle. Die Liebe ist tatsächlich sehr versteckt in dem Buch. Es ist auch schwer, über die Liebe zu schreiben, weil die immer so unlogisch ist. Die Abhängigkeiten versteht jeder, aber Liebe versteht man nur, wenn man drinsteckt selbst. Das kann man von außen oft schwer erklären, wie sich das anfühlt.
Liebe ist auch Hingabe.
Genau.
Das klingt vielleicht anders als Abhängigkeit dann.
Vielleicht geht es auch wirklich um diese Hingabe, also um dieses Vertrauen, dass man jemanden sich komplett hingeben will und das auch kann und zulässt und
das ist ja ein altmodisches Wort eigentlich, Hingabe, weil heute geht es ja immer um Selbstbestimmung, oder?
Ja, ich finde auch immer so traurig, wenn Hingabe verwechselt wird mit Unterwürfigkeit. Und das ist, glaube ich, oft so eine Schranke, die viele junge Frauen jetzt so im Kopf haben, dass Unterwürfigkeit das Allerschlimmste ist, was gar nicht geht. Dadurch so eine Hingabe und ein Vertrauen vielleicht verhindert wird.
Wie stehen denn Liebe und Treue zueinander?
Da gibt es alle Möglichkeiten. Also darum geht es ja auch in dem Buch, dass die Treue, ich weiß nicht, ob man die wirklich auf so eine sexuelle Ebene reduzieren muss oder sollte.
Nee, das vielleicht nicht, aber doch auf eine Art von Vertrauen.
Auf jeden Fall, aber da denke ich eben auch, dass man nicht so Konventionen immer einhalten muss, dass man da versuchen kann, auch andere Wege zu finden, die möglich sind.
Heute gibt es ja fast schon die Konvention zur Affäre, oder?
Ja, stimmt.
Sie sagten, die Liebe ist sehr versteckt in Ihrem Roman.
Ja, mein Freund hat sich beschwert. Er meinte, es geht ja nur um Abhängigkeiten. Wo ist denn die Liebe? Und dann war ich sauer, habe lange überlegt. Und dann ist mir eine Stelle eingefallen, wo sie sagt, ich freue mich darauf, wenn wir in ein paar Jahren alles voneinander wissen werden. Es ist was für mich, wo für mich die Liebe steckt. Dass man einfach von jemandem absolut alles wissen will.
Ich freue mich darauf, dass wir irgendwann alles voneinander wissen werden. Boah, das klingt ein bisschen bedrohlich, finde ich auch.
Ja, finde ich überhaupt nicht.
Der Wunsch, der vielleicht nicht.
Nee.
Aber ich möchte von meiner Geliebten, möchte ich wirklich alles wissen? Ich finde es viel toller, wenn sie noch viele, viele Geheimnisse
hat.
Ja, genau,
da gibt es verschiedene Ansichten. Meine ist auf jeden Fall eher die, dass ich alles wissen will.
Sie wollen alles wissen?
Mhm.
Das ist.
Ich will auch, dass jemand von mir alles wissen will oder
wissen
weiß.
Sie denn von sich alles?
Nö, manchmal wissen ja andere mehr über einen als man selber.
Sie sind ja eigentlich Fotografin. Fällt es Ihnen leichter, die Welt in Worte oder in Bilder zu fassen?
Also es fällt mir leicht, die Welt in Worte zu fassen. Und vor allem fasse ich sehr gerne Gefühle in Worte, weil es so ein Ehrgeiz ist, einfach die Gefühle nicht an die Definition einzupassen, die es dafür gibt, sondern wirklich zu versuchen, das Ungreifbare rauszuholen.
Aber man muss mutig sein, gerade wenn es um Liebe, um Sexualität geht, dann gibt es immer diese beiden großen Extreme. Gerade wenn man über Sexualität redet, droht es oft komisch und ironisch zu werden oder pathetisch und kitschig.
Ja, aber da mache ich mir zum Beispiel gar keine Gedanken drüber. Das ist ja bei meinen Fotos auch oft so, dass die fast kitschig werden können. Aber da denke ich gar nicht drüber nach, wie das wirkt oder so. Ich versuche einfach, das so aus mir rauszuholen, wie es greifen kann.
Und Banausen behaupten nur, es gäbe eine Grenze zwischen Kitsch und Kunst. Die gibt es doch gar nicht, oder?
Nee, ich glaube, die Grenze ist, dass man nicht dem Betrachter oder dem Leser vor die Füße werfen darf, was man selbst schön findet. Man muss ihm zutrauen, es selbst rauszufinden. Man muss es ihm überlassen, ihm vertrauen.
Vielen Dank, Franziska Hauser. Sommerdreieck, so heißt ihr Debütroman, ein Roman, der die großen Fragen stellt, die Fragen nach Sehnsucht, Liebe und Freiheit. Auch ein sehr sinnlicher Roman. In der Küche Musik und Wein und der Geruch nach gutem Essen. So beginnt vieles, vieles, was dann, aber das sollen Sie lieber selbst lesen. Der Roman Sommerdreieck ist im Rowohlt Verlag erschienen. Das Buch hat 220 Seiten und es kostet 19,95 €. Vielen Dank.
Danke auch.